jetzt sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, immer wieder wird diese Forderung erhoben, ob in der Politik, ob in der Forschung, in der Bildungsdiskussion, in der Medizin, in der Pflege, aber auch beim Elternabend, bei den großen und den kleinen Fragen der Erziehung. Immer wieder diese eine Forderung: Wir brauchen Werte. Wir brauchen moralische Leitplanken, an denen sich alle orientieren können. Ein neues Wertebewusstsein muss her, heißt es. Der Wertefall ist nicht länger hinzunehmen. So weit, so einig. Aber wie sollen diese Werte jetzt inhaltlich bestimmt werden? Wer legt diese Werte fest? Woher beziehen diese Wertsetzungen ihre Autorität? Wer setzt sie, diese Werte? Wer bringt die Leute dazu, solche Werte ernst zu nehmen und sich an solchen Werten auch zu orientieren in ihrem praktischen Verhalten? Wer entscheidet etwa, wenn zwei Werte sich gegenseitig widersprechen oder gar ausschließen? Nehmen wir mal einen, der sagt: Ich kämpfe für den Wert, dass die Frau das Recht hat auf Selbstbestimmung über ihren Körper. Und dagegen tritt dann der andere, der sagt: Der höchste Wert, für den ich kämpfe, ist das Recht des Kindes im Mutterleib auf Überleben. Welcher Wert hat Vorrang? Kinder müssen unbedingt vor Gewalt geschützt werden, fordert etwa das Kinderhilfswerk UNICEF zu Recht. Mehr als 50.000 Kinder weltweit, heißt es in Pressemeldungen dieser Tage, sterben jedes Jahr aufgrund von Gewaltanwendung. Mehr als 50.000 weltweit. 3.500 davon in den Industrieländern. Das ist furchtbar schlimm. Das muss uns beunruhigen. Ich möchte hinzufügen, mehr als dreimal so viele Kinder, nämlich über 150.000, sterben allein in Deutschland jährlich durch die brutale Gewalt der Abtreibung. Und wann haben Sie aus den Verlautbarungen der UNICEF etwa zuletzt darüber etwas gehört? Jetzt fragen wir: Ist der Wert eines Kinderlebens außerhalb des Mutterleibes in den Augen der UNICEF wertvoller als der Wert eines Kinderlebens innerhalb des Mutterleibes? Wer setzt den Wert? Sind die Werte teilbar? Sind sie relativ? Gelten sie absolut? Welche Werte? Der regierende Bürgermeister unserer Bundeshauptstadt, Wobereit, hält es etwa für einen hohen Wert, dass Homosexualität als positive Lebensform anerkannt und in der Öffentlichkeit dargestellt werden kann. Er hat zugleich mit seiner Landesregierung dafür gesorgt, dass Religion in der Schule kein Regelfach mehr sein soll, sondern durch Ethikunterricht, also Werteunterricht, ersetzt wird. Nun fragen wir: Welche Werte werden da wohl unterrichtet? Und wer von jetzt an unbedingt noch Religion haben will, der kann dies freiwillig als Wahlfach in einer der späten Nachmittagsstunden bekommen, wenn er dann noch will. Und dagegen, dass Rallye durch Ethik ersetzt wird, haben nun einige protestiert mit einem interessanten Slogan. Und dieser Slogan lautet: Werte brauchen Gott. Werte brauchen Gott. Dieser knappe Satz ist die Antwort auf all die langen Fragen, die ich bisher formuliert habe. Woher kommen die Werte? Welche Werte sind verbindlich? Die Antwort lautet schlichtweg: Werte brauchen Gott. Es muss einer wissen, was gilt. Es muss einer die Autorität haben, diesen Werten auch Nachdruck und Gültigkeit zu verleihen. Ohne Gott bleibt alles Diskutieren über die Werte unverbindliches Gerede. Ohne Gott kann jeder seine eigene Meinung zum höchsten Wert erheben. Für manche Feministinnen ist es dann das Selbstbestimmungsrecht der Frau, für den Bürgermeister die Anerkennung seines homosexuellen Lebensstils. Ohne Gott bestimmt die Macht den Wert. Wer die Macht hat, kann seine Werte durchsetzen und andere Werte absetzen. Denken Sie nur an die Französische Revolution im 18. Jahrhundert. Die Französische Revolution verstand sich als eine Wertebewegung, als eine Freiheitsbewegung, die den Menschen neue, gute Werte brachte. Und bis heute berufen sich ja viele Politiker in ihren Reden immer auf die Werte des Humanismus und der Französischen Revolution.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
Das sollten ihre Werte sein. Liberté, Egalité, Fraternité. Das klingt alles gut, allerdings galt Freiheit nur für die Leute, die auf der richtigen Seite standen. Gleichheit bedeutete für einige, dass ihr Besitz dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und Brüderlichkeit genossen nur die Freunde der Revolution und auch von denen nicht alle auf Dauer. Und für viele andere bedeutete Brüderlichkeit, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein, beziehungsweise lege ihn unter die Guillotine. Werte brauchen Gott. Und weil die Französische Revolution Gottlosigkeit für einen hohen Wert hielt und den Glauben an Gott möglichst aus dem öffentlichen Leben heraushalten wollte, wurden ihre Werte zur Bedrohung für viele Mitmenschen. Von außen betrachtet und ohne geschichtliche Kenntnisse beim ersten Hören, da mögen einige Vokabeln der Französischen Revolution fast christlich klingen. Aber ein Wort ist noch kein Wert. Ein Wort ist noch kein Wert. Und deshalb setzt Paulus ganz, ganz anders an. Wenn er beschreibt, welche Werte das Zusammenleben der Christen bestimmen sollen. Wir haben diese Werte in den letzten Wochen ausführlich miteinander studiert, hier in unserem Gottesdienst. Wir haben gefragt, welche Werte sollen das Zusammenleben zwischen Mann und Frau in der Ehe bestimmen. Wir haben darüber geredet, welche Werte gelten für das Zusammenleben zwischen Kindern und Eltern. Welche Werte sind da von Gott her maßgeblich? Und wir fragen zurzeit und abschließend, welche Werte gelten zwischen Sklaven und Herren? Oder im weiteren Sinne zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Und wir hatten eine Konstante dabei gesehen. Einen roten Faden, der sich durch all diese Werte hindurchzog. Paulus macht immer deutlich, alle Werte haben einen unmittelbaren Bezug zu Gott. Das galt für Paulus. Werte brauchen Gott. Und wir haben das gesehen bei den Frauen. Da hat er gesagt in Epheser 5, Vers 22, als es um die spezielle Stellung und Aufgabe der Frau ging, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Also wie dem Herrn Christus. Seht auch euer Verhalten in der Ehe als einen Dienst für Christus. Und er hat den Männern gesagt, in Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Verbindlichkeit und in der Kraft, die er euch dafür gibt. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und den Kindern hat er gesagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Kapitel 6, Vers 1. Macht euch klar, Kinder, dass ihr, wenn ihr an Christus glaubt, euren Eltern auch um Christi willen gehorsam sein sollt, weil er es von euch will. Und den Eltern hat er gesagt, Epheser 6, Vers 4, ihr Eltern, erzieht eure Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, der Herr Jesus Christus, Gott, sein lebendiges Wort, soll der Maßstab und der Garant eurer Erziehung sein. Und den Sklaven hat er gesagt, das haben wir letzten Sonntag ausführlich gelesen, seid gehorsam euren irdischen Herrn, aber als dem Herrn Christus, tut den Willen Gottes von Herzen, so steht es auf Ihrem Gottesdienstzettel, wo Sie den Text vor sich haben. Und Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn. Und Vers 8, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Und dann nochmal in Vers 9, und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Ihr habt auch einen Herrn und vor dem steht ihr und der weist euch seinen Weg. Verstehen Sie, was Paulus hier schreibt über die verschiedenen Beziehungen, in denen wir Menschen stehen? Das kann man mit diesem einen Wort, mit diesem einen Satz zusammenfassen. Werte brauchen Gott. Was Paulus schreibt, ist ein einziges großes Plädoyer für unser Thema. Gott ist die Quelle der Werte. Nur Gott hat die Kompetenz des Schöpfers. Der weiß, was seine Geschöpfe brauchen, was gut ist für uns. Und nur Gott kann uns die Kraft und die Bereitschaft geben, nach diesen Werten zu leben. Und deswegen sagt ja Paulus, bevor er all diese Einzelheiten anführt, in Epheser 5, Vers 18, zunächst lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist.
Lasst euch ganz von Gottes Geist bestimmen und durchdringen. Wir haben gesehen, das geschieht dadurch, dass wir in Gottes Wort heimisch werden, dass wir Gottes Wort lieben und studieren und davon lernen. Und wenn wir so unter Gottes Wort und mit Gottes Wort leben, dann verändert uns Gott nach seinem Willen und prägt unser Leben nach seinem Willen und gibt uns trotz aller Fehler und trotz aller Sünde, die immer noch in unserem Leben da ist, die Bereitschaft und die Kraft, nach seinen Werten zu leben. Werte brauchen Gott. Und das gilt auch für die Werte und erst recht für die Werte, die das zwischenmenschliche Zusammenleben bestimmen sollen. Deswegen ist das so wichtig, dass wir hier sehen, Paulus formuliert nicht einige moralische, allgemeine Regeln, die deshalb gelten, weil sie den meisten Leuten einleuchten oder die darum zu befolgen sind, weil sie eben menschlich sind und weil sie eine Mehrheit hinter sich bekommen können. Nein, Paulus bindet alle diese Werte an den lebendigen Gott, an den Schöpfer des Lebens und an seinen Sohn Jesus Christus. Werte brauchen Gott, Werte brauchen Christus. Und wenn Sie das nun in einer Diskussion vertreten, dann kann es Ihnen sehr schnell passieren, dass früher oder später dieser Einwand kommt, naja, das klingt ja wie Scharia. Ihr wollt ja das Gleiche wie die Moslems, ihr seid genauso wie die islamistischen Fundamentalisten, die dem Westen die Werte des Korans aufzwingen wollen. So wollt ihr doch euren säkularen Zeitgenossen die Werte der Bibel aufzwingen. Wo ist denn da der Unterschied? Ihr wollt das mit göttlicher Autorität durchsetzen, was in der Bibel steht. Nun, wer so redet, der übersieht den entscheidenden Unterschied. Der vergleicht Äpfel mit Birnen. Den Nachfolgern Jesu Christi ist strikt verboten, für die Werte der Bibel auch nur ansatzweise mit Gewalt einzutreten. Auch nur ansatzweise. Und sei es auch nur mit argumentativem Druck. Mit psychologischem Druck. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wenn im Koran steht, alle Menschen müssen so leben, die Scharia muss alles bestimmen, dann sagt die Bibel, nein, nur überzeugte Christen können so leben. Das ist der Lebensstil einer Minderheit. Nur überzeugte Christen können einen überzeugenden christlichen Lebensstil praktizieren. Auch Nichtchristen können anständig leben, aber einen Lebensstil in Bindung an Christus können nur überzeugte Christen leben. Und weil wir überzeugt sind, dass das für alle das Beste ist, dass es für jeden Menschen das Beste wäre und für jeden Menschen eine Hilfe wäre, nach Gottes Maßstäben zu leben, darum möchten wir andere zu diesem Lebensstil einladen. Darum möchten wir auch Nichtchristen davon überzeugen, dass die Ehe die beste Form für das Zusammenleben von Mann und Frau ist, zum Beispiel. Aber wir wissen auch, dass das Entscheidende für den Nichtchristen nicht darin besteht, zunächst den einen oder anderen Wert zu übernehmen, sondern dass das Entscheidende für den Nichtchristen darin liegt, den Herrn Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter kennenzulernen. Und dann werden sich durch Christus auch seine Werte ändern. Aber wir haben als Christen diese Aufgabe gegenüber der Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz, das diese Welt vor Fäulnis bewahren soll. Dadurch, dass wir Christen uns an Gottes Maßstäbe halten, verhindern wir noch eine Menge Fäulnis in dieser Welt. In dieser Hinsicht kann man sagen, stabilisieren wir die Umstände. Aber Jesus hat noch mehr gesagt. Er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Er hat gesagt, das Licht von Gottes Wahrheit soll durch euer Leben, durch eure Taten und durch eure Worte und durch euer Vorbild leuchten in dieser Welt. Und er hat gesagt, die Leute sollen eure guten Werke sehen und dadurch euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, sie sollen durch euch Gott kennenlernen, Gott besser verstehen lernen. Und sie sollen an eurem Leben sehen, wie Gott sich das Leben auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen auf dieser Welt eigentlich gedacht hat. Ihr seid das Licht der Welt. Und das soll auch geschehen durch die Art und Weise, wie ihr als Sklaven und Herren lebt. Letzten Sonntag hatten wir nun gesehen, wie das Sklavenwesen damals ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, wenn Sie so wollen, im ersten Jahrhundert war. Etwa ein Drittel der Bevölkerung, manche sagen noch etwas mehr, waren Sklaven. Und das Problem bestand darin, dass die Sklaven als Werkzeuge galten, gewissermaßen als Besitz ihrer Herren und von vielen drangsaliert wurden. Aber wir hatten auch gesehen, dass es im ersten Jahrhundert im Römischen Reich an manchen Stellen zu einer Verbesserung der Situation der Sklaven gekommen war. dass manche Herren auch begriffen haben, unsere Sklaven sind produktiver, wenn sie glücklicher sind. Manche haben sie deswegen auch besser behandelt. Es kam eben immer auf die Herren an. Manche waren einfach charakterlich in Ordnung. Und teilweise waren Sklaven sogar besser dran als Freie, weil die versorgt waren. Sie hatten Sicherheit, sie hatten ein Zuhause. Sie hatten ein Auskommen. Und manche wollten gar nicht frei werden, weil sie dann ganz anders etwa das unternehmerische Risiko für ihre Existenz hätten übernehmen müssen. Also man muss das Sklavenwesen damals sehr differenziert betrachten. Und das Neue Testament enthält keine Aufforderung zum gewaltsamen Umsturz. Stellen Sie sich das mal vor, das hätte die damalige Gesellschaft in ein Chaos gestürzt, wenn die Christen zur Aufhebung der Sklaverei aufgerufen hätten. Aber das Unrecht und das Üble der Sklaverei hat das Neue Testament dadurch bekämpft, dass es die Herzen von Herren und Sklaven veränderte. Dadurch geschah eine echte Veränderung der Situation. Dass Herzen von Herren und Sklaven verändert wurden. Und wir hatten dann letzten Sonntag gesehen, die Prinzipien, die Paulus den Sklaven nahegelegt hat, die gelten im übertragenen Sinne auch für das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und wir hatten diesen Grundsatz festgestellt, den Paulus deutlich machte, diesen selben Grundsatz, der auch für das Verhältnis zwischen Mann und Frau oder Kindern und Eltern gilt, so auch zwischen Sklaven und Herren. Und dieser Grundsatz ist der der Gegenseitigkeit. Beide sollen einander jeweils dienen. Männer und Frauen sollen einander dienen. Kinder und Eltern sollen einander dienen. Sklaven und Herren sollen einander dienen. So hatte Paulus das in Kapitel 5, Vers 21 geschrieben. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, in der Ehrfurcht vor dem lebendigen Herrn. Und dann hatte Paulus deutlich gemacht, das bedeutet jetzt nicht, dass jeder das Gleiche tun soll, sondern jeder hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Die Männer, die Frauen, die Eltern, die Kinder, die Sklaven und die Herren. Und dann hatten wir gesehen, das Recht des Herrn ist die Pflicht der Sklaven und umgekehrt. Das Recht der Sklaven ist die Pflicht der Herren. Das gilt auf Gegenseitigkeit. Und Paulus hatte den Sklaven drei mutmachende Leitlinien mitgegeben. Drei Leitlinien, die uns auch Mut machen können für unsere Arbeit. Und er hatte gesagt, deine Arbeit ist Gottesdienst. Du sollst Gott damit dienen, mit dem, was du tust. Zu seiner Ehre leben. Und zweitens hatte er gesagt, deine Arbeit soll aufrichtig sein. Du sollst nicht heucheln in deiner Arbeit. Nicht nur fleißig sein, wenn dein Chef gerade hinguckt und ihm ansonsten eine Nase drehen. Und dann hatte Paulus drittens gesagt, deine Arbeit wird belohnt werden. Gott wird auf seine Weise deine Treue belohnen. Und damit erscheint die Arbeit plötzlich wieder in einem ganz neuen Licht. Deine Arbeit kann Gottesdienst sein. Ein Gemeindeglied, ein Gottesdiensthörer hat mich letztes Mal nach der Predigt noch an eine interessante Sache erinnert. Er hat gesagt, beim Sündenfall, da ist ja die ganze Arbeit im Grunde genommen in ein schlechtes Licht gerückt worden. Eine Folge des Sündenfalls war die, dass auch die Arbeit von nun an im Zeichen der Sünde stand. Da sagte Gott, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, durch den Sündenfall war auch unsere Arbeit in dieses Verhängnis mit hineingezogen worden. Und jetzt kann Paulus auch die Arbeit wieder in ein ganz neues Licht drücken. Es wird, wenn Sie so wollen, ein Stück der paradiesischen Arbeitsfreude in der Bindung an Christus wiedergewonnen. Und es wird gesagt, deine Arbeit darf der Ehre Gottes dienen. Und dann ist das ist das große Lied auf die Arbeit, das dann auch die Reformation gesungen hat. Arbeit zur Ehre Gottes, Arbeit im Gehorsam gegenüber Gott. Das ist ein Zurückgewinnen eines Terrains, das durch den Sündenfall schwer beschädigt worden war. Das natürlich immer noch unter der Sünde steht. Deswegen haben wir auch immer noch nicht nur Freude an unserer Arbeit. Wäre ja komisch, sei es in der Schule, sei es an der Werkbank, sei es in der Uni, sei es in irgendeinem Betrieb. Nein, wir spüren schon die Auswirkungen der Sünde noch ziemlich deutlich. Und doch dürfen wir als Christen wissen, deine Arbeit steht in einem neuen Licht. Du darfst Gott dienen mit deiner Arbeit. So, und dann wendet Paulus zum Schluss unseren Blick auf die Arbeitgeberseite. Er wendet unseren Blick zu den Herren. Er setzt voraus, dass die schon bisher gut zugehört haben in der Gemeinde, auch in Ephesus, die haben ja auch mitgelesen. Auch in Ephesus saßen die ja in der Gemeinde alle an einem Tisch. Sie saßen alle in einem Boot, die Sklaven wie die Herren. Und Paulus sagt jetzt so, und ihr, hier in Vers 9 am Ende, ihr Herren, auch ihr sollt euch unterordnen. Auch für euch gilt Vers 18, beziehungsweise Vers 21, ordnet euch einander unter. Und was heißt das jetzt praktisch für die Arbeitgeber? Paulus sagt, ihr Herren, tut ihnen, also den Sklaven gegenüber, das Gleiche. Das heißt, begegnet ihnen in der gleichen Haltung, mit der sie euch begegnen sollen. Paulus betont eine Gleichheit zwischen Sklaven und Herren. Und wir fragen jetzt, worin besteht diese Gleichheit? Diese Gleichheit besteht nicht in der Gleichheit der Aufgabe. Paulus sagt jetzt nicht, ihr Herren sollt auch den Anweisungen eurer Sklaven gehorchen. Das sagt er nicht. Paulus sagt auch nicht, ihr Herren sollt jetzt aufhören, Herren zu sein. Was heißt das jetzt speziell für den Arbeitgeber, für die Herren? Inwiefern soll der Herr dem Sklaven gleich sein? Das Erste, um das es hier geht, ist die gleiche Haltung. Erstens die gleiche Haltung. Verhaltet ihr ihnen in gleicher Weise, ihr ihnen gegenüber euch in gleicher Weise, das bezieht sich zurück auf Vers 6 und auf Vers 7. Da hatte Paulus gesagt, ihr sollt von Herzen den Willen Gottes tun. Und nicht nur, dass ihr euch Gottes Gebote zum Maßstab nehmt, sondern ihr sollt eure Arbeit auch für Gott tun. Er ist der eigentliche Adressat. Er ist der, dem ihr mit eurem ganzen Leben dienen sollt. Das heißt, wenn du einen Betrieb führst, dann führe diesen Betrieb, um Gott zu dienen. Wenn du dein Personal anleitest und managst, dann diene dem Herrn damit. Wenn du eine Abteilung leitest, wenn du Verhandlungen führst, wenn du Löhne aushandelst und festlegst, wenn du über den Ausbau oder die Verkleinerung deines Betriebs nachdenkst, wenn du Mitarbeiter korrigierst, kritisierst, motivierst oder auch disziplinierst, dann soll das deine Haltung sein, dass du dich fragst, was will der lebendige Gott von mir in dieser Situation? Was bedeutet Verantwortung ihm gegenüber? Wie kann ich dem Herrn als Christ in dieser Lage dienen? Wie kann ich seinem Namen Ehre bereiten und seinen Geboten treu sein? Und damit sagt Paulus zu den Arbeitgebern und zu den Herren, auch deine Arbeit ist Gottesdienst. Du sollst gemäß der Gebote Gottes arbeiten und führen und leiten. Und mehr noch, du sollst es nicht nur nach den Geboten Gottes tun, du sollst es auch um Gottes Willen tun. Der lebendige Gott soll geehrt werden durch dein Zeugnis. Und wenn einer erfährt, der ist Christ, dann soll er sagen, ach so, deswegen. Deswegen verhält er sich so. Deswegen hat er so viel Geduld. Deswegen ist er so ehrlich und zuverlässig. Deswegen. Und du sollst deine Arbeit nutzen, dass Jesus bekannt wird, dass Menschen auch durch deine Arbeit zu Jesus Christus finden. Liebe Mitchristen, es ist gut für die Gemeinde Jesu Christi, wenn Gott von Zeit zu Zeit einige von uns auch in Positionen bringt, wo wir für viele andere Menschen Verantwortung tragen können. Es ist auch gut für die Menschen. Ich würde sagen, je mehr Firmen von konsequenten Christen geführt werden, je mehr Abteilungen von konsequenten Christen geleitet werden, je mehr Geschäftsführungen in den Händen konsequenter Christen liegen, umso besser. Gut für den Betrieb. Nicht, weil Christen eine eingebaute Erfolgsgarantie hätten, aber weil Christen unter dem Segen Gottes leben und irgendetwas von diesem Segen Gottes auf dem Betrieb mit Sicherheit zugutekommen wird. Wenn da einer sitzt und betet für seine Mitarbeiter und für das Ergehen der Firma. Wenn er sagt, Gott, lass du das Beste aus all dem heraus erwachsen, was ich hier tue. Und das ist nicht nur gut für die Firma, das ist auch gut für die Untergebenen. Meine Überzeugung lautet, der größte Schutz für einen Arbeitnehmer liegt darin, wenn sein Arbeitgeber sich dem lebendigen Gott verpflichtet weiß. Der größte Schutz für einen Arbeitnehmer liegt darin, dass ein Arbeitgeber sich dem lebendigen Gott verpflichtet weiß. Und überlegen Sie mal, welche Chancen, welche missionarischen Möglichkeiten hat ein Chef, ein Vorgesetzter? Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Sie alle kennen die Schuhkette Deichmann. Davon gibt es mittlerweile 1000 Filialen in Deutschland etwa und weitere 1100 Filialen weltweit. Man hat ausgerechnet, dass er jedes Jahr etwa 100 Millionen Schuhe unter die Leute bringt. Und Professor Manfred Weise, der auch bei der Eröffnung des Wintersemesters der ART gesprochen hat, der uns ja sehr verbunden ist, der organisiert zum Beispiel ein missionarisches und medizinisches Projekt in Moldawien. Professor Weise ist ja Mediziner. Und dabei etwa wird er unterstützt durch den jetzigen Chef der Firma Deichmann, also durch Heinrich Deichmann. Das ist der Sohn des Firmengründers Heinz Horst Deichmann. Und die sind beide ganz überzeugte Christen. So konnte es nicht ausbleiben, dass Deichmann immer mal wieder in Interviews zu seiner Firmenphilosophie befragt wurde. Erst jetzt im Juni 2006 hatte er bei einem Vortrag wieder gesagt, wir verstehen uns als überzeugte Christen, die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, wollen wir weitergeben an Mitarbeiter und Kunden. Und als er 60 wurde, also vor 20 Jahren, da hat IDEA ein Interview mit ihm geführt in der Nummer 74 der Basisausgabe 1986. Und da hatte man Deichmann gefragt, als er sagte, seitdem ich Christ wurde, liegt der wesentliche Sinn meines Lebens darin, das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat meinen Mitarbeitern weiterzusagen. Und dann hat IDEA weitergefragt und hat gesagt, merken das Ihre Mitarbeiter denn auch? Und Deichmann hat geantwortet, ja, Sie hören es im persönlichen Gespräch, dass ich bei meinen vielen Besuchen in den Geschäften oder auch in unserer Zentrale in Essen so häufig wie möglich suche. Sie hören eine Menge darüber, bis hin zu der Aufforderung, Jesus Christus als Herrn im Glauben anzunehmen. Wir feiern in allen unseren Verkaufsstellen seit mehr als 20 Jahren regelmäßig mit allen Mitarbeitern Weihnachten. Und bei der Gelegenheit evangelisiert dann der Konzernchef. Und dann wird er gefragt, Sie sind mehrfacher Millionär, wie ist Ihr Verhältnis zum Geld? Deichmann sagt, der Christ ist auch für die Verwendung seines Geldes Gott verantwortlich als Haushalter. Ich bin reich, nicht um mir selbstständig etwas Besseres leisten zu können, sondern letztlich um dieses Geld einzusetzen für die Sache des Reiches Gottes. Und dann wird er gefragt, ja, wie machen Sie das denn? Also er hat nicht von sich aus erzählt, was er alles Gutes tut, sondern wir haben ihn gelöchert, die Journalisten. Und dann hat er eben darauf geantwortet. Er hat gesagt, das Geld muss ehrlich erwirtschaftet und versteuert sein. Und von diesem Gewinn muss man dann neu investieren, damit die Firma erhalten bleibt, damit auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und dann sagt er, ein Teil des Gewinnes wird verwandt für besondere soziale Leistungen an die Mitarbeiter. Für eine großzügige Unterstützungskasse, für eine betriebliche Altersversorgung, für kostenlose Gesundheitswochen in der Schweiz. Und dann gehen viele seiner Gelder in die sogenannte Deichmann-Sozialstiftung. Sie stellen Mittel zur Verfügung für soziale und missionarische Projekte, unter anderem in Indien. Deichmann sagt, in den letzten 10 Jahren bin ich sehr oft in Indien gewesen. Wir arbeiten dort sozial und missionarisch. Und diejenigen, und das sind sehr viele, die dadurch Christen geworden sind, bezeugen inzwischen an vielen Orten das Evangelium von Jesus Christus. Zitat Ende. Das ist ein gutes Beispiel. Für einen Herrn, für einen Chef, für einen Konzernbesitzer, der sagt, ich weiß, dass alles, was mir gegeben ist, ist mir von Gott geschenkt. Und meine Arbeit soll Gottesdienst sein. Ich will ihm damit dienen. Und davon sollen meine Mitarbeiter etwas haben. Und davon sollen auch Menschen in fernen Ländern etwas haben. Und insofern will Gott vom Herrn wie vom Sklaven die gleiche Haltung. Deine Arbeit ist Gottesdienst. Und jeder von uns muss gemäß seiner Möglichkeiten, die Gott jedem von uns gegeben hat, sich einsetzen. Und dabei hat jeder Stand auch seine besonderen Gefährdungen, die diese Haltung, Gott zu dienen, untergraben. Wir hatten gesehen, dass Paulus die Sklaven vor allem vor Heuchelei gewarnt hatte. Es stand ja hier in Vers 6, ihr sollt nicht mit Dienst allein vor Augen das tun, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi. Und die Arbeitgeber warnt er vor etwas anderem. Da scheint offensichtlich eine andere Gefährdung besonders nahe zu liegen. Paulus sagt ihnen hier in unserem Vers 9, ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Das heißt, wenn du als Chef, als Abteilungsleiter, als Arbeitgeber deine Arbeit als Gottesdienst ausüben willst, dann achte darauf, wie du die Menschen führst. Und Paulus sagt, es gibt einen Punkt, auf den du besonders aufpassen musst. Lass das drohen. Was ist damit gemeint? Drohen bedeutet nicht, dass ich Konsequenz und Verbindlichkeit von meinen Mitarbeitern fordere. Drohen bedeutet nicht, dass ich durchgreife, wenn Entscheidungen nötig sind. Drohen heißt auch nicht, dass ich Unterordnung verlange. Das sollen die Sklaven ja, wie Paulus sagt in Vers 5. Sie sollen sich in einer vernünftigen Weise freiwillig unterordnen. Aber was heißt drohen? Das Wort kommt im Neuen Testament ziemlich selten vor. Etwa in Apostelgeschichte 9, da heißt es von dem Paulus, als er noch Christenverfolger war, Paulus schnaubte mit Drohen. Oder in Apostelgeschichte 4, Vers 17, der Hohe Rat, die führenden Theologen wollen Petrus und Johannes unter Druck setzen, dass sie den Mund von Jesus halten und nicht mehr den Namen des Herrn dort in ihren Predigten verkünden. Und da heißt es, wie der Hohe Rat untereinander beschließt, wir wollen ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen von diesem Namen Jesus mehr reden. Also was heißt drohen? Drohen heißt, dass ich dem anderen Angst mache. Drohen bedeutet, ich benutze meine Machtposition, um den anderen einzuschüchtern, um ihn seelisch unter Druck zu setzen. Das heißt drohen. Drohen heißt, ich halte den anderen klein und sage, bedenke immer, wer du bist in deiner Position und wer ich bin in meiner Position. Ich mache ihn klein, ich halte ihn nieder durch die Macht meiner Position. Und schüchtere ihn dadurch ein. Das bedeutet drohen. Und offensichtlich ist es eine besondere Gefährdung, wenn wir eine führende Position innehaben, eine Position der Stärke, dass wir diese ausnutzen. Und drohen, das geschieht nicht nur durch Worte. Drohen, das kann auch passieren durch das, was wir nonverbale Kommunikation nennen. Durch Gesten, durch Blicke, durch die Art, wie ich jemanden grüße oder auch nicht grüße. Wir haben so viele Möglichkeiten, andere einzuschüchtern, wenn wir nur wollen. Und sei es durch unseren Tonfall, sei es durch eine abwesende Art, mit der wir gewissermaßen die Überlegenheit geradezu vor uns hertragen. Und was ist das Gegenteil von Drohen? Das Gegenteil von Drohen ist Fairness, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit. Ja, in einem recht verstandenen Sinne auch Respekt, dass der andere sich geachtet weiß. Ja, mehr noch, dass er sich angenommen weiß. Und es ist so, als ob Paulus sagen würde, du, wenn du eine Führungsaufgabe innehast, bedenke, wen du vor dir hast. Das sind alles unverwechselbare Ebenbilder des Heiligen Gottes. Und dem gegenüber hast du eine Aufgabe. Und die kannst du nicht sinnvoll durch eine drohende Grundhaltung wahrnehmen. Das widerspricht dem Willen Gottes. Wenn du deine Arbeit ausüben willst, dann achte darauf. Es sind deine Nächsten am Arbeitsplatz. Und dein Herr hat dir aufgetragen, dass du sie lieben solltest. Verstehen Sie? Es ist, als ob der Herr Jesus uns durch Paulus sagen würde, du in der Art, wie du denen begegnest, da sollst du mir dienen. Und wenn du mit denen redest, sollst du dir klar machen, dass ich zuhöre. Und du sollst so mit ihnen reden, dass du damit vor mir bestehen kannst. Und während Paulus die Sklaven besonders zu Ehrlichkeit und Fleiß anhält, ermahnt er die Herren eben hier zu einem beherrschten und gütigen Umgangsstil und zur Fairness. Und darin soll sich deren Respekt zeigen. Und das ist nun nicht nur psychologisch begründet, nach dem Motto, wenn du nett zu ihnen bist, dann arbeiten sie besser. Sondern es ist theologisch begründet. Paulus sagt hier am Ende, bei Gott gilt kein Ansehen der Person. Das heißt, du Chef, du bist nicht mehr wert als deine Angestellten, nur weil du mehr Macht hast. Du bist vor Gott nicht mehr wert, nur weil du mehr Geld hast oder mehr Ausbildung oder mehr Intelligenz oder mehr Erfolg. Deswegen bist du vor Gott nicht mehr wert. Gott gönnt dir das und wenn das auf eine ehrliche Weise erworben wurde, kannst du damit für Gott viel Gutes tun. Aber es macht dich nicht besser als den anderen vor Gott. Bei Gott gilt kein Ansehen der Person. Und so erinnert Gott die Herren daran, dass sie sich zuletzt vor derselben Instanz rechtfertigen müssen wie ihre Sklaven auch. Und er sagt hier, ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Das wisst ihr, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und da haben wir wieder das Thema Gleichheit. Das ist der zweite Punkt, der für Sklaven und Herren in gleicher Weise gilt. Die gleiche Haltung erstens und zweitens der gleiche Herr. Genauer müssten wir sogar noch sagen, derselbe Herr, ein und derselbe Herr. Paulus sagt, ihr Herren, ihr seid zwar die irdischen Herren, von denen in Vers 5 die Rede ist. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren. Ihr habt in dieser Welt eine bestimmte Leitungsfunktion. Ihr leitet eure Abteilung, ihr leitet den Konzern, ihr besitzt ihn vielleicht sogar. Aber in letzter Instanz, in der Instanz, bei der es drauf ankommt, seid ihr genauso klein und hilflos wie alle anderen auch. Ihr seid genauso angewiesen auf den Herrn im Himmel. Es ist nicht nur die gleiche Haltung, die Paulus von ihnen verlangt, sondern er weist sie auch darauf hin, es ist der gleiche Herr, vor dem ihr euch verantworten müsst. Und wir haben das vorhin gehört, es gibt dazu dieses bewegende Zeugnis von Paulus selbst. Dieser Brief an Philemon. Philemon, der zur Gemeinde in Kolosse gehörte. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Dieser Sklave Onesimus war ihm entflohen, denn der Onesimus hatte den Philemon bestohlen. Er hatte also Geld mitgehen lassen. Und nun fürchtete er, dass das rauskommen würde und floh nach Rom. Wollte dort untertauchen, unter anderen Sklaven. Das geschah also häufiger, dass Sklaven nach Rom zu flüchten versuchten. Und dort in Rom, und das sind Gottes Wege, dort in Rom begegnet dieser flüchtige Sklave Onesimus ausgerechnet dem Apostel Paulus, der damals im Gefängnis war. Wir wissen nicht, wie die beiden zusammengekommen sind, aber wir erfahren das Ergebnis. Paulus schreibt ja, ich habe ihn gezeugt in der Gefangenschaft. Das heißt, ich durfte ihn zum Glauben an Jesus Christus führen. Ich habe ihm gesagt, dass es Vergebung seiner Schuld gibt. Ich habe ihm gesagt, dass es einen lebendigen Gott gibt, vor dem er sein Leben verantworten muss und dass auch für ihn am Ende Himmel oder Hölle stehen wird. Und dass es einen gibt, der seine Schuld getragen hat. Und das ist der Herr Jesus Christus am Kreuz. Und so hat Paulus diesen entlaufenen Sklaven das Evangelium verkündet. Und das Wunder ist passiert. Der hat sich nicht, wie wir das häufig bei Straffälligen haben, gesperrt und gesagt, so ein Quatsch, das Christentum kann mir auch nichts helfen. Sondern Onesimus hat sich bekehrt. Er wurde von Gott zum lebendigen Glauben geführt. Und Paulus sagt, er hat sich gleich bewährt. Er war mir gleich eine Hilfe im Knast, ja? Vers 11, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Und Vers 13, ich wollte ihn gern bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt diene in der Gefangenschaft. Und trotzdem weiß Paulus, ich kann ihn jetzt nicht einfach hier behalten, ich muss ihn zum Philemon zurückschicken. Die Sache muss dort vor Ort nochmal geklärt werden. Und das schreibt Paulus dann in diesem Brief, den er dem Sklaven mitgibt, in die Tasche steckt. Er sagt dann zu Philemon, aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe, denn vielleicht war er, der Onesimus, darum eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn auf ewig wieder hättest. Und Paulus sagt, ich schicke dir einen neuen Menschen zurück. Es ist dein alter Sklave, aber ich schicke dir einen neuen Menschen zurück. Und das beschreibt er dann in Vers 16 so schön. Nun nicht mehr als einen Sklaven. Also er meint damit nicht mehr nur als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, besonders für mich, aber wie viel mehr für dich, sowohl im leiblichen Leben wie auch in dem Herrn. Das ist die Situation. Paulus sagt, ich schicke ihn dir zurück. Er soll dir weiterhin dienen, aber er ist jetzt mehr. Er ist zwar Sklave, aber er ist mehr als nur ein Sklave. Er ist dein Bruder in Jesus Christus geworden, weil er durch den Glauben den lebendigen Gott zum Vater bekommen hat. Und schauen Sie mal, wie liebevoll der Paulus sich für diesen Mann einsetzt. Das ist bewegend in Vers 17, wenn er dem Philemon dann schreibt, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden angetan hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir zu. Paulus sagt also, all das Gute, was ich für dich getan habe, das rechne du dem Onesimus an. Und all das Böse, was er dir angetan hat, das magst du mir zurechnen. Für diese Schulden werde ich aufkommen. Das gestohlene Geld, das jetzt auch irgendwie wahrscheinlich dann abhandengekommen war, das werde ich bezahlen. Aber bitte, bitte nimm ihn auf in meinem Namen und um meinetwillen, aber letztlich um Gottes Willen. Er kommt zu dir zurück, ja, er ist dein Sklave, er wird dir wieder bereitwillig dienen, aber er ist noch viel mehr geworden. Er ist jetzt dein Bruder durch Jesus Christus geworden. Und ich bin überzeugt, dass Paulus so ausführlich schreibt, um dem Philemon auch ein Vorbild dafür zu geben, wie nun die Verantwortung des Herrn gegenüber dem Sklaven aussehen soll. Nimm ihn an, um Gottes Willen. Und woher kommt diese innige Verbindung zwischen Paulus und Onesimus und dann soll sie ja auch zwischen Philemon und Onesimus da sein? Sie kommt durch den gleichen Herrn. Paulus sagt, wir sind Kinder desselben Vaters. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus Kinder des lebendigen Gottes geworden. Wir sind Sklaven Jesu Christi im besten Sinne. Und darum nimm ihn an und freu dich, wenn er zurückkommt. Und nimm ihn auf mit offenen Armen als deinen Bruder im Herrn, der dir jetzt umso lieber als Sklave dienen wird. Im Sinne von Epheser 6. Und damit richtet Paulus zum Schluss den Blick von Herren und von Sklaven auf einen letzten Punkt, an dem alle gleich sind. Es ist nicht nur die gleiche Haltung, die Gott von uns erwartet. Es ist nicht nur der gleiche bzw. derselbe Herr, dem unser Leben gehört, sondern das dritte und letzte, es ist der gleiche Himmel. Es ist der gleiche Himmel bzw. derselbe Himmel. Paulus sagt, euer und ihr Herr ist im Himmel, hier in Vers 9. Ihr Herren, bei euch kommt es drauf an und bei den Sklaven kommt es genauso drauf an, dass euer Herr im Himmel ist. Verstehen Sie, in Vers 5 hatte Paulus bei den irdischen Verhältnissen angesetzt. Aber zum Schluss macht er klar, Leute, alle eure irdischen Platzanweisungen, die unterschiedlichen Aufgaben, die ihr jetzt habt, die verschiedenen Stellungen und Positionen und sozialen Rangfolgen, die ihr hier in diesem Gefüge einnehmt, die sind alle nur vorübergehend, die sind alle nur kurzfristig. Euer und ihr Herr ist im Himmel, der Himmel ist entscheidend, die Ewigkeit ist entscheidend. Hier auf dieser Erde, da kann es so viel Veränderung geben. Im ersten Korintherbrief hat ja Paulus auch einem Sklaven geschrieben, gut, wenn du frei werden kannst, dann mach es. Also bist du als Knecht berufen, sorg dich nicht, aber kannst du frei werden, dann nutze es. Sieh, was Gott in deinem Leben für Wege öffnen mag. Sei es als Sklave, sei es als Herr. Gott wird es dir schon zeigen. Aber er sagt jetzt hier am Ende, das ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende, welche Position du in diesem Leben einnimmst. Sondern lebe so, dass du bestehen kannst vor dem Himmel. Entscheidend ist, dass du gerettet worden bist durch den Glauben an Jesus Christus. Aber auch für die Christen, auch für die Geretteten, auch für die, denen Gott sagt, weil du meinem Sohn Jesus glaubst, darum bist du im Himmel dabei. Auch für die wird noch einmal im Himmel eine Bilanz ihres Lebens gezogen. Das sagt Paulus immer wieder. Natürlich, Hauptsache im Himmel dabei. Aber das Neue Testament weist immer wieder darauf hin, dass im Himmel Gott auch für seine Leute nochmal eine Art Bilanz gezogen wird. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, sei es gut oder böse. Und auch daran erinnert Paulus mit diesem Wort, euer und ihr Herr ist im Himmel. Und auch für die Arbeitgeber, Entschuldigung, und für die Herren gilt, was Jesus sagte, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Und so werden gerade die Herren zum Schluss nochmal hier an ihre besondere Verantwortung gepackt. Im Kolosserbrief hatte Paulus das ganz ähnlich geschrieben. Da sagte er, Kolosser 4, Vers 1, ihr Herren, was recht ist und billig, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Und jeder, der ein waches Gewissen hat, der stößt damit auf die Frage, wie kann ich vor meinem Herrn im Himmel bestehen? Also damit sagt Paulus, die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist nicht eine der vielen wichtigen Beziehungen, in denen wir hier in diesem Leben stehen, in dieser Welt stehen, sondern die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist unsere persönliche Beziehung zu dem heiligen Gott, der uns geschaffen hat. Das ist die wichtigste Beziehung. Und für diese Beziehung gilt, was Paulus hier im letzten Teilsatz sagt, bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Das heißt, vor Gott stehen wir alle da, ohne alle menschlichen Würden, ohne alle Titel, ohne alle Fähigkeiten, ohne alle Erfolge, ohne alle Misserfolge, ohne alle Stellungen, die uns sonst noch anhängen, ohne das Image, das wir hier in dieser Welt genießen oder auch nicht genießen und dass hier in dieser Welt alles seine Bedeutung haben mag. Aber vor Gott ist all das weg. Ohne Ansehen der Person. Und das heißt auch, wir gehen alle so, wie wir gekommen sind. Wir gehen alle nackt und bloß. Ausnahmslos. Und es gibt nur einen, der unsere Blöße bedecken kann. Es gibt nur einen, der unsere leeren Hände füllen kann. Es gibt nur einen, der mir meine Schuld vergeben kann. Es gibt nur einen, der mich als verlorenen Sünder vor Gott auf ewig retten kann. Und das ist der eine Herr, von dem in diesen Versen immer wieder gesprochen wurde, der Herr Jesus Christus. Er ist der Herr. Und das macht Paulus am Ende dieser großen, so praktischen und so umfassenden Passage allen deutlich, den Männern wie den Frauen, den Kindern wie den Eltern, den Sklaven wie den Herren. Es gilt kein Ansehen der Person. Euer und ihr Herr ist im Himmel. Das ist die letzte und die entscheidende Instanz. Und diesem Herrn, dem wollen wir alle mit unserem Leben dienen. Auch mit unserer Arbeit, sei es als Sklaven, sei es als Herrn. Und damit sitzen wir dann alle wieder in einem Boot, in dem einen Schiff, das sich Gemeinde nennt. Die gläubigen Herren und die gläubigen Sklaven, bunt durcheinander gemischt. Und sehen Sie, das ist die Gleichheit und die Brüderlichkeit, von der die Französische Revolution nur träumen konnte. Wir gehen auf denselben Himmel zu. Wir haben denselben Herrn. Der lebendige Gott ist unser Vater durch Jesus Christus und er macht uns zu Brüdern und Schwestern in Christus. Und diesem Herrn sollen wir mit der gleichen Haltung dienen, auch in unserer Arbeit, sei es als Sklaven, sei es als Herren, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer. Und sehen Sie, worin hat diese Gleichheit und Brüderlichkeit ihren Grund? Sie hat ihren einzigen Grund in der Freiheit, die uns allein Jesus Christus schenken kann, nämlich der Freiheit von Schuld. Der Freiheit von Sünde und Verdammnis durch Jesus Christus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, hat er selbst gesagt. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit meiner Vergebung heißt, das wird euch frei machen. Und dadurch, dass wir frei sind durch Christus, haben wir echte Gleichheit und wahre Brüderlichkeit. Und weil die Französische Revolution von dieser Freiheit in Christus nichts wusste, ja, weil sie diese Freiheit ablehnte, darum wurde ihre Gleichheit und ihre Brüderlichkeit zu einer Karikatur. Ja, mehr noch, es wurden Schlagwörter neuer Unterdrückung und neuer Manipulationen. Und ganz anders Paulus, er sagt, wir sind frei durch Christus. Als Sklaven oder Herren. Wir haben Vergebung unserer Sünde. Wir sind herausgerettet aus einem ewigen Schicksal in der Hölle. Wir haben den heiligen Gott, dessen Ehre wir mit Füßen getreten haben, dadurch, wie wir gedacht, gelebt, geredet und gehandelt haben. Wir haben den nicht mehr zu unserem Gegner, obwohl wir ihn so beleidigt haben, sondern wir haben ihn zum liebenden Vater durch Jesus Christus. Und darum dürfen wir ihm gehören. Sehen Sie bitte zum Schluss, Paulus hat damit unsere berufliche Stellung im öffentlichen Leben nicht einfach aufgehoben. Paulus hat Sklaven und Herren nicht aus ihrer sozialen Position kurzfristig einfach herausgenommen, sondern er hat viel mehr getan. Er hat etwas viel Grundsätzlicheres getan. Er hat beide, Sklaven und Herren
auf Christus hin ausgerichtet. Und er hat gesagt, in Christus seid ihr Brüder. Und er hat beiden Seiten gesagt, Leute, messt all diesen vergänglichen Strukturen in dieser Welt nicht so einen unendlich großen Wert bei. Das ist nicht angemessen, das ist nicht nüchtern, das ist kurzsichtig. Wenn ihr hier so lebt, als sei die Position, sei es eine, mit der ihr zufrieden seid, sei es eine, mit der ihr weniger zufrieden seid, als sei das sozusagen der Nabel eurer Welt. Das ist falsch, das ist kurzsichtig. Richte dein Hauptaugenmerk, sagt Paulus, allen Seiten, viel stärker auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Und mit deinem Standbein im Himmel kannst du dann hier auf dieser Erde Christus von ganzem Herzen dienen. Und damit macht Paulus uns allen ganz viel Mut, auch für unsere tägliche Arbeit, die wir auch ab morgen wieder zu tun haben. Damit sagt Paulus nämlich, du bist nicht ein Gefangener deiner Biografie. Du bist nicht ein Opfer der mancherlei verpassten Lebensmöglichkeiten, die auf deinem Wege liegen. Und hättest du an jener Stelle damals anders entschieden und das Studium noch gemacht, hättest du vielleicht das und das noch schaffen können. Paulus macht deutlich, du bist nicht ein Gefangener deiner Biografie. Du musst nicht irgendwelchen verpassten oder auch nicht verpassten Gelegenheiten hinterher schauen, sondern da, wo du jetzt stehst, da will Gott dich haben und dich segnen. Und wenn Gott will, dass es eine Änderung an deiner praktischen Situation gibt, dann kann er dir das zeigen. Dann bitte ihn, dass er dir klar macht, was momentan sein Wille für dein Alltagsleben ist. Er wird dir helfen. Gott nimmt deine Arbeit ganz ernst. Gott nimmt deinen Alltag wirklich ernst. Du sollst und darfst deine Arbeit als Gottesdienst verstehen. Aber vergiss das nie. Nicht deine Arbeit bestimmt deinen Wert, nicht deine Position bestimmt deinen Wert, sondern allein dein Herr. Und wo immer er dich hingesät hat, da sollst du jetzt zu seiner Ehre blühen. Da sollst du zu seiner Ehre blühen. Diene deinem Herrn, sei ein Segen für deine Nächsten. Und dann wird der Herr dich durchbringen. Er wird dich täglich tragen mit seiner Güte und seiner Macht. Und ein ganzer Himmel wartet auf dich. Amen.